Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu einem Überraschungsroundtable für euch. Wir behandeln heute New Japan Pro Wrestling Destruction, den Doppel-Event. Und das mache ich als Humberter Herzen natürlich nicht allein, sondern ich habe den Jan mit dabei. Grüß dich.
Konnichiwa, Bitches.
Konnichiwa, Oberbitch. Na? Hast du Destruction gut überstanden, ohne größere Zerstörungsanfälle?
Ja, sagen wir es mal so, Destruction hat mich nicht zerstört. Das ist mehr aber so die Gesamtzahl an Wrestling-Shows, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, die, glaube ich, irgendwann noch Tribut zollen werde.
Ja, man kann auch nie genug Wrestling gucken, oder?
Ja, aber wenn man so, jetzt muss ich mal kurz überrechnen, 1, 2, 3, 4, 5 Pay-Per-Views innerhalb von nicht mal 14 Tagen, dazu noch die wöchentlichen Shows, dazu dann alle Sachen auch noch in Podcasts irgendwo verschwurbelt. Ach ja, irgendwann.
Aber Jan, für irgendwas muss ja die Climax-Phase gut gewesen sein. Du müsstest doch eigentlich mittlerweile den Terminplan gewöhnt sein.
Ja, es geht so. Nur, dass beim Climax es mehr zum Überspringen gab, hier war nicht so viel zum Überspringen dabei.
Das ist richtig. Also, wir behandeln heute Destruction sowohl in Okayama als auch in Kobe. Beide Shows heute in einem Roundtable verpackt. Und wir haben beschlossen, dass wir uns hauptsächlich konzentrieren auf die wichtigen Matches, also auf die Titelmatches und die besonderen Singles-Matches. Und wir würden die Multi-Man-Tag-Matches und Undercard-Matches einfach nur so am Rande streicheln, zärtlich wie wir sind.
Ja, ganz zärtlich.
Ganz zärtlich. Gut, und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal direkt mit Destruction in Okayama vom 23. September. Natürlich, wie es der Name sagt, in Okayama. Und die Show begann mit Katsuyori Shibata, Sho Tanaka, Yohei Komatsu und Yuji Nagata gegen David Finlay, Jay White, Manabu Nakanishi und Tetsuya Naito. Das erstgenannte Team hat das Match gewonnen. Und jetzt, Jan, kurzes Feedback von dir zu dem Match.
Es war da und am Ende hat Naito sich gedacht, ach, einer meiner Teammitglieder wird gepinnt, scheiß drauf.
Jo, also für mich persönlich wieder mal ganz nett zu sehen, was die Young Lions gegeneinander machen. War eine ganz kurze Geschichte. Ich denke, das ganze Aftermath war spannender als Match. Wie Shibata immer und immer wieder Naito aufs Maul gehauen hat und immer wieder zurückgekommen ist, um ihn noch mehr aufs Maul zu hauen. Und Naito hat alles gefressen und hat es einfach hingenommen.
Tja, das sollte ja dann auch ein Tag, eine Show später in einem Singles-Match gipfeln. Da war das hier nochmal der Anheizer.
Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig Bock gehabt auf dieses Match.
Ich auch. Allerdings war mir, weil ich mir die Cards nicht angeguckt habe, nicht klar, dass es beim zweiten Destruction bei der Destruction Show in Kobe stattfindet. Ich habe irgendwo so gedacht, ach naja, das wird irgendwann vielleicht Wrestle Kingdom oder so. Kenne ich ja schon von New Japan, da dauert das manchmal etwas länger. Mhm. Und dann war es auf einmal da.
Ja, wobei man muss sagen, dass gerade jetzt eben die Shibata-Matches oder die Shibata-Fäden doch recht zeitnah zu auflösen kommen. Das hat man ja mit Sakuraba auch schon. Und ich finde es auch hier gut, dass man Naito zeitnah eben nach den ganzen Verwerfungen der letzten Wochen gegen Shibata gebuckt hat. Ob das Ganze jetzt so zufriedenstellend ist, wie es weitergeht, das sehen wir später.
Ja, da gibt es noch ganz viele spannende Sachen. Mhm. Dann mache ich mal mit dem zweiten nicht ganz so wichtigen Match weiter. Da gab es mal ein normales Tag Team Match. Yay! Red Dragon, die aktuell amtierenden IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions, haben ihre Titel nicht verteidigen müssen gegen Eugene van der Leyga und Mascara Dorada, aber haben das Match trotzdem gewonnen.
Ja, eiskalt Aufbaumatch für Destruction in Kobe, wo ja dann das IWGP Junior Tag Team Title Match auf dem Programm stand. Und da hat man Red Dragon nochmal schön gestärkt vorher. Und Liger und Dorada finde ich als Gegner waren ganz nett, war ein kurzes, spaßiges Match, aber nichts Besonderes.
Ja. Oh. Und in dieselbe Kerbe schlägt auch schon fast das nächste Match.
Ja gut, jetzt sind wir halt wieder bei der NWA-Beteiligung. NWA Junior Heavyweight Title Match. Der Champion Steve Anthony, den ich zum ersten Mal gesehen habe, gegen Tiger Mask um den Titel. Und Tiger Mask schafft es tatsächlich hier, das Match zu gewinnen und sich zum zweiten Mal in seiner Karriere den NWA Junior Heavyweight Title zu sichern. Ja, ich sag's mal so, von allen NWA-Vertretern, die ich in der Vergangenheit gesehen habe bei New Japan, hat mir Steve Anthony mit Abstand am besten gefallen.
Dem würde ich mich so anschließen. Er hatte ein paar schöne Aktionen mit bei. Insbesondere sein, ja, ich weiß nicht, als was man es bezeichnen würde, Codebreaker, Neckbreaker-Variante, wo er sozusagen hochspringt und mit dem Schienbein, das Schienbein am Nacken des Gegners und den Gegner dann runterzieht und dann halt, wie man es kennt beim Codebreaker, so dass der Gegner dann auch auf den Beinen landet. Das ist ein schöner Move. Habe ich in dem Moment sogar gedacht, dass das zum Finish führt. Dann kickt Tiger Mask aus und dann gab es noch ein paar andere Moves, die ihn auch nicht zum Erfolg führten für Anthony, die aber teilweise gut aussahen. Ein Move, den ich aber nicht so geil fand, war, ich sag mal, er setzt zum Pedigree an. Der Gegner ist in der Luft gerade und dann dreht er ihn ein. Also so, dass der Gegner sich einmal um die Achse dreht. Aber so auf der Höhe, wie halt beim Pedigree der Gegner den höchsten Punkt sozusagen hat. Das sah komisch aus und auch wenig impactvoll. Ja. Aber ansonsten war er mit Abstand, kann man wirklich sagen. Zumindest bei den Vertretern, die mir jetzt so bewusst sind, ganz weit vorne dabei.
Und ich meine, müssen wir müssen auch sagen, die Heavyweight-Vertreter waren ja auch richtige, naja, ohne jetzt beleidigend werden zu wollen, Flaschen. Also Big Daddy Yum Yum und Rob Conway konnten mich
Ach
da in
ja.
keinster Weise überzeugen. Und auch Chase Owens fand ich jetzt im Junior-Tournament nicht wirklich so prickelnd. Und da hat Steve Anthony schon mal einen ganz guten Job gemacht, finde ich. Das Highlight sowieso ist immer draußen.
Stone?
Genau. Der Name ist mir gerade entfallen. Danke.
Das habe ich gemerkt.
Den find ich unheimlich unterhaltsam, wunderbar nervend. Genauso muss ein Heel-Manager sein. Was halt jetzt etwas anfängt, komisch zu wirken, ist, dass Tiger Mask halt direkt als allererstes herausgefordert hat, nicht Steve Anthony zum Rematch, sondern Yushin Thunder Liger. Und da, naja, man könnte jetzt mal sich ein halbes Jahr ungefähr zurückerinnern, als Yushin Liger eben jenen Titel trug und dann Tiger Mask herausgefordert hat. Also die schieben sich hier die Title Shots schön gegenseitig zu. Den Spruch mit denken wir mal ein halbes Jahr zurück, den werdet ihr heute, glaube ich, noch das ein oder andere Mal von mir hören.
Man kann sagen, Destruction hätte auch unter dem Motto Circle of Life stehen können. Alles hat ein Ende und beginnt am selben Punkt wieder. Das ist Gandhi wäre davon auch begeistert. Das ist ja auch der Kreislauf des Lebens.
Vielleicht buckt er auch mit Yaddo, Geddo und Gandhi.
Ja, das ist durchaus möglich.
Gut.
Ja.
Kommen wir
Ach
zum
Gott.
nächsten Match, würde ich sagen.
Ja, ich hab so ein leichtes NWA-Trauma bei New Japan, weil ich immer an Rob Conway gegen Kojima denken muss. Das ist so wahrscheinlich so für mich ein Trauma, das wird mich noch Jahre begleiten. Oder bei
Dann
dem.
schau dir einfach Kojima gegen Big Daddy Yum Yum an und dann bist du noch weiter traumatisiert und dann schaut Rob Conway fast schon wie ein ordentlicher Wrestler aus.
Okay.
Vor allem, da guck dir an, wie Big Daddy Yum Yum die Machine Gun Chops verkauft. Und Wenn du dann nicht entweder heulend in der Ecke sitzt oder dir einen Bauch hältst vor Lachen, dann weiß ich auch nicht.
Ich fürchte, ich werde das auch noch machen. Naja.
Also, nächstes Match. Hiroshi Tanahashi und Matt Sydal, was für eine Paarung. Gegen den Bullet Club in Form von Bad Luck Fale und Tama Tonga. Ist natürlich hier ganz klarer Aufbau auch für Destruction Kobe, wo Tanahashi und Fale aufeinandertreffen. Und Matt Sydal debütiert hier nebenbei mal für New Japan.
Wenn es sein Debüt war. In Japan war er ja schon, wenn ich das richtig
Auch müsste
so.
Dragon Gate gewesen sein, ja.
Okay, dann. Ja,
Also
dann war
von
er
den
halt da.
Reaktionen her war er halt da und ja, ich glaube, vielleicht der ein oder andere Fan hat mal was von ihm gehört, aber so
Ja.
große Reaktion hat er jetzt nicht gezogen.
Nee, aber immer noch mehr als im Match davor, weil bei dem Match davor, da war die Crowd sowas von tot. Also selbst für japanische Verhältnisse waren die da sehr ruhig. Selbst nach dem Titelgewinn, fand ich zumindest.
Man muss aber sagen, es ist schon schlaues Booking, jemanden neben Tanahashi debütieren zu lassen,
Ja, definitiv.
dass da eben direkt ein bisschen was vom Spotlight rüber scheint. Ja, war halt hier auch wieder, wie gesagt, ein Aufbaumatch. Faces gewinnen. Natürlich darf Tama Tonga wieder verlieren. Mr. Underrated. Und damit ist im Endeffekt auch schon alles gesagt.
Ja, es ist auch ein bisschen eine Schande, dass immer der arme Tama Tonga drunter leiden muss. Aber naja, ein bisschen besser sollte es dann im nächsten Match für den Bullet Club laufen. Wieder mal ein Titelmatch, diesmal IWGP Tag Team, Heavyweight Tag Team Titel. Und da konnten Doc Gallows und Karl Anderson in einem Match Tenkoji, also Tenzan und Kojima besiegen. Das ist ja auch so ein bisschen eine Neverending-Story. Da fühle ich mich auch irgendwie so ein Jahr zurückversetzt. Habe ich das Gefühl, habe ich das auch schon öfters gesehen. Ja.
Ja, Tenkoji waren hier für mich allerdings so die Teilnehmer der Wahl. Also ich habe wirklich so gehofft, dass die beiden Jungs den Titel gewinnen. Die beiden Jungs, hört sich bei den älteren Herren etwas komisch an. Gerade Kojima hätte sich verdient, dass er eben nochmal irgendwie sich ein bisschen Gold um die Hüfte schwingen kann. Und auch ein Tänzer, dem hätte ich einfach noch so einen finalen Titelrun gegönnt, so kurz vorm Karriereende. Auf der anderen Seite, der Bullet Club hat die Titel jetzt auch erst unmittelbar vor dem Climax gewonnen und seitdem, glaube ich, auch noch nicht verteidigt, ne? Müsste die erste Titelverteidigung gewesen sein.
Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ja.
Insofern wäre auch ein Hin- und Hergewechsel schon wieder etwas unglücklich gewesen. Für mich persönlich immer wieder schön anzusehen, wie Karl Anderson die Moves von seinen Gegnern veräppelt. Also sowohl die Mongolian-Chops von Tenzan gegen Tenzan, als auch die Machine Gun-Chops gegen Kojima in der Ringecke. Und dabei halt unheimlich cocky ist. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo Tenzan Kojima einwechselt und Kojima mit einem Hassblick im Gesicht sich Anderson schnappt, ihn einfach in die Ringecke haut und ihm die Machine Gun Chops verpasst und Anderson dann auf dem Seil so rumzappeln ist und schreit wie ein Mädchen. Also wirklich, er ist am Kreischen wie so ein 12-jähriges Mädchen. Das finde ich so gut.
Ah, in Japan, da hätte man wahrscheinlich auch die Schuluniform in seiner Größe irgendwo.
Das ist ein Bild, was ich mir jetzt nicht vor die Augen holen möchte. Pfui.
Ich fürchte, wenn man danach googeln würde, würde man wahrscheinlich irgendwas mit Photoshop finden.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich von Doc Gallows erstellt oder so.
Oh Gottchen. Ah. Ach nee, das sind wieder
Übrigens
Gefilde, wo wir nicht hinwollen, glaube ich.
hast du das Merchandise vom Bullet Club gesehen, was jetzt saisonbedingt statt dem Totenkopf einen Pumpkin, einen Kürbiskopf hat?
Nein.
In Orange gehalten und dann eben statt diesem Totenkopf-Logo auf der Front einen Kürbiskopf. Fand ich sehr nett, so als Detail für die Saison. Also schlau ist man schon bei New Japan. Und dass man da eine Cash-Cow hat mit diesem Merchandise, das hat man für sich entdeckt. Und die muss natürlich jetzt melken.
Ja, Bullet Club Merch geht ja auch weltweit, sag ich mal, ziemlich gut. Aber das war mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Muss ich mir gerade nochmal angucken. Aber ich habe hier, zumindest war mir aufgefallen, es kann aber sein, dass bei der Kobe-Show war, dass zumindest Doc Gallows da ein Shirt anhatte mit einer anderen Farbe immerhin. So ein bisschen golden, gelb. Immerhin, die neue Farbe war mir aufgefallen. Da merkt man wieder, wie Aufmerksamkeit, meine Aufmerksamkeit, wenn es um Klamotten geht. Bei den Herren. Bei den Damen, da bin ich schon wesentlich aufmerksamer. Aber da gab es ja hier nicht viel zu sehen.
Nee.
Wo ist eigentlich Yujiro, wenn man mal Damenbegleitung braucht?
Wahrscheinlich bei den Damen.
Ja. Oder er jobbt nebenbei, damit er sich die Damen leisten kann.
Oder so. Damit er wieder
Nein.
verlieren kann.
Ja.
Aber alles in allem fand ich, das Tag Team Match war absolut in Ordnung.
Ja.
Für das, was es war. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es da noch weitergeht. Aber du brauchst dringend auch noch frische Teams in der Division.
Ja, das da wird es spannend zu sehen sein, wenn es in Richtung Tech League geht, wie man dann noch so zusammen würfelt.
Na, ich meine, wie viele Teams brauchen wir dafür? 12?
Ui, gute Frage.
Gute Frage. Sind wir jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, aber was haben wir denn? Wir haben den Bullet Club, wir haben Tenkoji. Du könntest aus dem Bullet Club vielleicht noch ein zweites Team stellen mit Farley und Tonga oder sowas.
Ja, oder zur Not mit Cody und Tonga
Genau.
geht auf jeden Fall was.
Dann vielleicht mit den Young Lions irgendwas machen. Komatsu und Tanaka vielleicht zusammen.
Ja.
Nagata und Nakanishi als nächstes Altern-Team.
Ja, die gerne mal in Matches aufeinander losgehen, ein bisschen härter und dann aber wieder miteinander teamen. Das würde auch so passen.
Dann Mayu Tag könntest du wieder vereinen. Nakamura und Ishii sind ja auch ab und zu teammäßig unterwegs. Die
Ja,
üblichen
oder
Verdächtigen halt.
ja,
Was ganz schick
irgendwas,
wäre
was
vielleicht nur
Cooles.
was von Ring of Honor noch mit reinbringen.
Ja, also ich gehe, also mindestens ein, sag ich mal, nicht New Japan Team wird mit Sicherheit mit bei sein. Und da ist wahrscheinlich, wenn es, sag ich mal, passt, ist das Kingdom bestimmt ganz weit oben. Alleine wegen Maria, glaube ich, würden sie sich das nicht entgehen lassen, wenn das terminlich hinhaut, sagen wir es mal so.
Denke ich auch.
Und dann wäre ja noch die Frage, was ist mit Suzuki-Gun? Vielleicht kommt da ja mal wer vorbei oder so.
Ja, die Killer Elite Squad.
Ja.
Wollen sich vielleicht den dritten Tag Team Titel dann bei Wrestle Kingdom.
Ach, ja.
Ach ja. Man kann ja, man darf wohl noch träumen.
Ja.
Gut, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, springen wir ins nächste Match. Ten-Man-Tag-Match. Chaos in fast Bestbesetzung mit Nakamura, Ishii, Yoshihashi und Roppongi Vice gegen Alex Shelley, Captain New Japan, Hiroki Goto, Ryusuke Taguchi und Tomoaki Honma, das schon deutlich gewürfelter ist, das Team. Und auch hier der Fokus hauptsächlich natürlich auf Goto gegen Nakamura. Aber eben auch Ishii und Honma mal wieder gegeneinander. Und dem absoluten Quertreiber Ryusuke Taguchi, der direkt am Anfang sich unbedingt mit Nakamura anlegen wollte und von seinem eigenen Team erstmal zusammengeschissen worden ist.
Ja, also was bei dem habe ich auch das Gefühl, dass der auch so ein bisschen frei dreht manchmal.
Ja, der hängt halt so komplett in der Luft, dass er einfach nur, glaube ich, das macht, worauf er gerade Bock hat.
Ja. Ich meine,
Und
bei New Japan lassen sie ihn dann auch, aber es ist manchmal, also das müsste bei dem einen oder anderen Tech-Match beim Climax, im Climax-Rahmen gewesen sein, wie der da teilweise, sag ich mal, Nakamura imitiert hat, aber dann halt anstatt anstatt Richtung Boma dann halt seinen Arschmove, dann das war teilweise nicht mehr feierlich.
genau, und da war ja direkt jetzt am Anfang, dass sich Goto und Nakamura ja Auge in Auge gegenüberstanden und dann drängelt sich Taguchi so vor Goto und pöbelt eben Nakamura an, wird eben von Goto erstmal zu Boden gepfeffert. Das fand ich unheimlich witzig, so als kleines Detail. Und man hat sich natürlich wieder nicht verkneifen können, wie gesagt, Honma und Ishii aufeinander loszulassen.
Ja, das ist auch so ein bisschen, das ist fast so eine lange Geschichte wie Makabe und Ishii. Also, da gibt es auch so drei Herren, die sich gefunden haben. Wahrscheinlich auch in 5 Jahren werden wir noch was davon haben. So rein vom Gefühl her.
Definitiv. überraschend, komplett überraschend für alle ist natürlich ist Captain New Japan derjenige, der den Pin einstecken darf. Das war jetzt reine Ironie.
Ich weiß nicht, ob Captain New Japan damit gerechnet hat.
Ich glaube, da hat er nicht in irgendeinem Climax Tag Team Match oder bei der Tour vorher hat er irgendwo einmal einen Pin eingefahren und er hat selber überhaupt nicht fassen können und er ist wahnsinnig ausgemacht und hat sich beim Ringrichter bedankt, dass er bis drei durchgezählt hat und das fand ich ganz schick. Also der Win-Loss-Record von Captain New Japan ist ja nicht unbedingt der beste. Aber, naja.
Das ist Captain New Japan ist so eine Figur, über die man gerne mal den Mantel des Schweigens legen sollte.
Genau.
Ich warte ja immer noch drauf, dass Captain Noah auch noch zu New Japan kommt und dann die ein Tag Team sind.
Lieber nicht.
Ach ja,
Wobei,
naja.
Tag League? Fragezeichen.
Weiß,
Man weiß es nicht.
der Außenseiter. Man
Und
soll nie, nie sagen. Naja.
am Schluss gewinnen sie das Ding.
Oh Gott, oh Gott, ich krieg grad Angst.
Weil sich alle Gegner kaputt lachen.
Ach, schön. Ja, kaputt gelacht hat sich im nächsten Match Gott sei Dank keiner. Wäre auch ein bisschen schade gewesen, wenn Okada sich kaputt gelacht hätte. Oder, naja gut, bei seinem Tag Team Partner weiß man nicht, da wird man es wahrscheinlich gar nicht merken, wenn der sich kaputt lacht bei Toru Yano. Und AJ Styles und Cody Hall sind sowieso immer mit vollem Ernst bei der Sache.
Immer. Außer wenn Maria in der Nähe ist. Dann ist auch AJ ein bisschen abgelenkt.
Ja, gut. Maria hat halt Argumente, denen man halt nicht widersprechen kann.
Aber die zählt wahrscheinlich immer noch den Schlag ins Gesicht von Chris Daniels.
Ja, das ist möglich.
Hält sich wahrscheinlich heute noch die Backe.
Ja.
Ja, fand ich war ganz okay. Wenn Okada und AJ im Match waren, war es natürlich hervorragend. Immer mal schön angeteased. Bei den beiden geht es ja schon in knapp 2 Wochen weiter bei King of Pro Wrestling mit dem World Title Match.
Genau.
Und Yano und Cody Hall, ja, ist ja dann so ein bisschen der Comic Relief, gerade wenn Yano im Ring ist. Und Cody Hall würde ich immer noch behaupten, ist ein wahnsinniges Talent, der sich langsam, aber stetig verbessert und der für mich persönlich in 5 Jahren ganz großer werden kann. Wenn er bis dahin seine eigene Identität noch weiter herausarbeitet. Was ich halt gut finde bei Cody Hall ist, dass er mittlerweile eben nicht mehr nur in der Montur von seinem Vater antritt und nicht mehr nur Papas Moves zeigt. Ja, sondern dass er eben langsam auch anfängt, da so ein bisschen was Eigenes zu entwickeln. Gerne auch noch mit so einem Touch von Scott Hall mit rein, aber eben seinen eigenen Tweak noch mit dranbringen. Und das gefällt mir ganz gut.
Von Cody Hall. Ich glaube, seitdem ich ihn zum ersten Mal in einem Match gesehen habe, halte ich sehr, sehr viel. Und ja, wie gesagt, gerade bei New Japan, da lernt er so viel und verbessert sich meiner Meinung nach auch gefühlt von Match zu Match. Auch so, was so, sag ich mal, die Sicherheit angeht. Und die Ausstrahlung. Ringpräsenz, glaube ich, ist da ein gutes Wort. Das kann ihn sehr, sehr weit bringen. Also vor allem, wenn es dann halt Richtung WWE geht, was halt auch nur Frage der Zeit Da ist es ja jetzt nicht wichtig, dass er, sag ich mal, seine 5-Sterne-Matches braucht er da ja nicht unbedingt. Aber, sag ich mal, der Rest, den er da mitbringt, jetzt schon, kann da ganz viel ihm einbringen. Da erinnert er mich auch so ein bisschen an den jungen Randy Orton. Und für den ist es ja auch ganz gut gelaufen.
Und ich meine, schau, er ist jetzt 24. Lass ihn noch eine Zeit lang eben im New Japan Dojo seine Sporen verdienen. Und dann, wenn die Zeit reif ist, packst du ihn ins Performance Center bei der WWE und gibst ihm den Feinschliff. Dann hast du wirklich hier den potenziellen Rohdiamanten. Was ja auch passen würde, weil sein Vater war ja der Diamond Stud.
Ja,
Ja,
das ist
da schließt sich ein Kreis.
Yay.
Hey. Und es geht direkt so weiter, weil wir sind beim IWGP Junior Heavyweight Title Match mit Kenny Omega gegen Kushida in Kushidas zweiter Titelverteidigung in einem, wie ich finde, sehr guten Match. Allerdings mit unheimlich viel Bullet Club Bullshit von außen wieder. Und mit einem für mich mega unbefriedigenden Ende, denn Kenny Omega holt sich den Titel zurück. Und Kushida steht da wie der letzte Depp.
Boah, dem kann man sich anschließen, glaube ich. Ich mag zwar Kenny Omega, aber ich habe in dem Moment, als es denn zum Sieg gereicht hat, auch so ein bisschen geguckt, so, hab gedacht, so, okay, war das so geplant? Soll das so? Weil
Meine erste
das.
Reaktion war so, und jetzt? Gegen
Ja.
wen soll er antreten?
Ja.
Das Problem ist nämlich, dass Kenny Omega in seinem ersten Titelrun bis noch vor ein paar Wochen ja so ziemlich alles aus der Junior Heavyweight Division weggeputzt hat. Mit seinem Besen. Als Cleaner. Er hat ja jeden Gegner besiegt. Parallel dazu hattest du Kushida über den Sieg in der Junior im Super J Turnier wahnsinnig stark aufgebaut und es war ein logischer und stringenter Schritt, Kushida den Titel zu geben. Und jetzt holt sich Kenny Omega den Titel sofort zurück. Der ganze Aufbau von Kushida ist für ein Popo. Und ich habe echt das Gefühl, Kushida wird nicht aus dem Timesplitters-Team ausbrechen können. Solange Alex Shelley mit ihm teamt, wird Kushida immer der Tag-Team-Wrestler sein und nur dann singlesmäßig unterwegs sein, wenn Shelly mal wieder verletzt ist. Und das finde ich unheimlich schade, weil Kushida ist ein Riesentalent.
Ja. Also vor allem auch so, wie man ihn aufgebaut hatte, wie du gesagt hast, auch so mit diesen ganzen Videos und sowas, da ist man ja auch so richtig die emotionale Schiene gefahren, wo selbst ich, der halt Kenny Omega mag und ihn gern noch länger als Champion gesehen hätte, gesagt hat, naja, mein Gott, was soll's? Auch bei dem Turnier damals wäre mir ja Kyle O'Reilly als Sieger lieber gewesen, weil ich das Match gerne gesehen hätte. Aber da war auch so, dass ich sagte, naja gut, wenn es dann halt Kushida wird, mein Gott, das haben sie ja schon schön gemacht und wie gesagt, denn hier wieder direkt und dann auch das Wie er verliert am Ende halt wieder mit dem ganzen, ich sag mal, Blödsinn, den denn der Bullet Club immer so macht, der dann auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten ist. Ist dann halt auch ein bisschen, ja, hat so ein Geschmäckerle.
Ich meine, Kenny Omega ist ein super Wrestler.
Ja.
Ja. Und das Gimmick, so wie er es spielt, ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber es ist halt mega übertrieben.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob die Fans es so annehmen. Ich habe immer das Gefühl, solange Kenny Omega im Ring seine Action zeigt, sind die Fans bei ihm. Er zieht auch Reaktionen. Aber sobald er dann eben wieder seinen Charakter spielt und seine Promos hält, dann verliert er sie wieder. Und das finde ich mega schade. Und ja, nach dem Match, ja, dann die Ankündigung, die Herausforderung von Kenny Omega an Matt Sydal. Wer unseren Ring of Honor All-Star Extravaganza Podcast gehört hat, der weiß, wie wir über Matt Sydal denken.
Ich habe in dem Moment an Matze gedacht und gleich vor mich hingelächelt.
Ja. Ich habe nicht ganz gelächelt. Also, man hätte es als Lächeln interpretieren können. Ich glaube, es war eher ein Zähnefletschen.
Das Schlimme war auch, Matt Sydal war ja die ganze Zeit am Ring gewesen. Und ich habe schon so die ganze Zeit gedacht, warum lungert der da rum? Das kann eigentlich ja fast jetzt nur bedeuten, dass er gegen den Sieger geht und irgendwie habe ich in dem Moment gedacht, oh Gott, jetzt gewinnt Omega den Titel wieder.
Ja, aber es war auch wieder wahnsinnig schwach von ihm, wie er da saß und einfach nur blöd gegrinst hat.
Ja.
Und dann am Schluss, eben nach dem Sieg, packt sich Kenny Omega das Mikro, fordert seinen Titel, fordert die Musik, das klappt alles irgendwie nicht. Und er macht halt hier eine Grimasse nach der anderen. Und Seidel steht halt da und grinst nur blöd in die Kamera. Und Omega versucht halt da irgendwie sowas wie eine Spannung reinzubringen und von Sadai kommt halt überhaupt kein Feedback in der Richtung.
Nee.
Hätte bloß noch gefehlt, dass eben
Das.
die Victory-Pose noch raushaut und blöd lacht oder so.
Ja, da muss man halt sagen, Matt Sydal ist vielleicht charismatisch nicht der begabteste.
So, und dann ist die Frage, was kommt nach Matt Sydal? Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre, was du ihm gerade schon gemeint hast, Kyle O'Reilly, der noch kein Match hatte gegen Kenny Omega.
Aber der halt immer noch mit dem Junior-Tag-Titel festsitzt.
Richtig. Und
Und
ansonsten die üblichen Verdächtigen nochmal.
naja, Kushida muss auf jeden Fall erstmal sein Rückmatch kriegen. Also, und ja, denn dieser Seidel kommt jetzt dann irgendwann. Dann vielleicht Kushida ein Rückmatch. Ja, und dann sind wir schon bei Wrestle Kingdom. Und weil bei Wrestle Kingdom ja alle auf der Karte müssen, packt man da so viele rein, wie man halt hat, die man nicht im Tag Team Junior Tag Titel Match verbraten kann.
Ich
Das
bilde mir
ist
ein, ich habe es
so.
heute schon mal gesagt, aber die Division braucht unbedingt frisches Blut.
Ja. Irgendwann habe ich dann auch so gedacht, wenn Kota Ibushi nicht so deutlich Richtung Heavyweight-Titel, irgendeinen Heavyweight-Titel gepusht würde, kommt er runter und sagt, ach komm, hier, Omega, ihr kriegt's nicht gebacken, ich mach das. Aber das würde halt bei New Japan nicht so funktionieren, weil er jetzt halt sozusagen von den Juniors weggebracht wird und das halt nicht so vermischt wird.
Spoiler-Alarm, Ibushi würde das Match verlieren.
Wäre möglich.
Ja, also das Einzige, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, was aber meiner Einschätzung nach New Japan nie machen würde, wäre Tanaka, Komatsu hochziehen in der Card mittelfristig und die da vielleicht noch mit reinbringen. Die Jungs sind soweit.
Ja.
Also die sind für mich mittlerweile von der Leistung her deutlich über dem, ich lege mich im Opener hin gegen den etablierten Star hinaus. Die bräuchten jetzt endlich ihre Auslandstour oder falls sie die eben nicht bekommen sollten, sollten wir langsam anfangen, den beiden ein bisschen Spotlight zu geben, weil durch die Leistung überzeugen sie definitiv.
Ja, und vor allem, es kommen ja immer mal wieder neue junge Leute hinterher, die wir auch bei der nächsten, bei der Kobe-Show denn noch feststellen werden.
Richtig, richtig. So, und dann kommen wir von einem Kopfschütteln Result direkt zum nächsten, zum Main Event. Never Openweight Title Match, Togi Makabe gegen Kota Ibushi, basierend auf der Niederlage von Makabe gegen Ibushi im G1 Climax. Ja, was soll ich sagen? Makabe verteidigt.
Ja. Also, kann man ja auch sagen, bei Power Struggle, nee, ist King of Pro Wrestling, was als nächstes kommt. Da wird es das Match gegen Ishii geben. Ich sag jetzt einfach mal, Ishii gewinnt das.
Ganz ehrlich, möchte ich nicht.
Ja, es ist. Ja,
Also
es wäre eine Chance gewesen, da den Kreislauf durchzubrechen und Ibushi
dieser
halt seinen Heavyweight-Titel zu geben.
jetzt mal ganz ehrlich, ja, Ibushi hat ein wahnsinnig starkes Jahr gehabt grundsätzlich, ja. Hat direkt bei Wrestle Kingdom mit einem potenziellen Match of the Year begonnen, um den IC-Title gegen Shinsuke, hat's verloren. Hat den New Japan Cup gewonnen, hat ein World-Title-Match bekommen gegen AJ, super Match, hat's verloren. Hat im Climax ein paar sehr schicke Leistungen gebracht, vor allem in der ersten Woche, hat aber letztendlich im Climax nichts gerissen. Ja, und jetzt hat er hier das Never Openweight Title Match und hat auch das verloren. Also entweder baut man da eine langfristige Story auf mit einem Ibushi, die ähnlich ist wie die von Okada und Tanahashi, oder man hat einfach überhaupt keinen Plan mit dem Kerl. Ich fand das Match selber gar nicht mal so verkehrt, ja.
Nee, das Match war gut. Habe ich auch bei Chaka zu meinem Match der Woche gewählt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich zu dem Zeitpunkt erst die erste Destruction Show gesehen habe und damit halt die zweite nicht eingeflossen ist in meine Wertung.
Ich fand's halt krass, dass die ersten bestimmt 6, 7, 8 Minuten nicht eine einzige Offensivaktion von Ibushi kam. Also Makabe hat ihn wirklich in der ersten Hälfte vom Match komplett weggehauen. Und irgendwann kam Ibushi zurück, hat aber kein Ibushi-Match gewrestelt, sondern hat versucht, den Stil von Makabe mitzugehen, fand ich. Also nicht viel Flip-Flop-Scheiße, sondern eben den Strong Style hat er versucht mitzuwresteln. Das fand ich relativ überraschend.
Ja, das ist man von ihm nicht gewohnt. Also gerade im Climax hat er ja öfters gegen große Gegner gewrestelt und hat er eigentlich immer so ein bisschen so seinen Schnelligkeitsvorteil versucht auszuspielen. So. Aber es hat durchaus funktioniert, sagen wir es mal so.
Ich finde, die Endsequenz war sehr stark, wie sie beide auf dem Seil waren und Makabe versucht hat, Ibushi mit dem Suplex runterzuziehen. Und Ibushi wehrt sich halt nach Leibeskräften, kriegt dann allerdings dann eben den Kopf gegen den Pfosten gehämmert.
Ah,
Ähnlich
das sah
wie
schon hart aus.
Naito im Climax, wo er Naito dann geblutet hat wie Sau. Und dann gab es den Dragon Suplex vom Seil runter. Absolut ekelhaft gezogen. Ibushi landet voll auf dem Nacken. King Kong Knee Drop hinterher. Und das war's. Und dann, wie gesagt, kommt Ishii raus und fordert ein Match. Und ich glaube, Gedos feuchter Traum geht hier weiter.
Wahrscheinlich hat. Oh, jetzt kommt mir die Idee. Ich glaube, Gedo hat als Kind zu viel Neverending Story gelesen. Ja.
Ich glaube, das können wir tatsächlich befürchten, weil wenn man sich auch noch die Destruction Show in Kobe anguckt. Ja, Makabe gegen Ishii, Teil, keine Ahnung wie viel.
Boah.
Ja.
Ich glaube, so. Irgendwo in den Regionen Randy Orton gegen Sheamus.
Wird halt wieder ordentlich klatschen, aber ja, langsam sieht man sich halt auch satt an der Begegnung.
Ja.
Was halt schick ist, ist, dass der Ausgang relativ offen ist, finde ich. Weil du auf der einen Seite dann bei Wrestle Kingdom vielleicht Makabe gegen, ich hoffe einfach nur auf Honma, treffen lassen könntest. Also die beiden Stablemates. Oder alternativ, und das baut mir ja scheinbar seit der Niederlage im Climax auf, Ishii als Champion gegen Honma. Wären beides Alternativen, die man bringen könnte.
Ja. Und
Und dann müsste Honma aber auch endlich mal den Titel gewinnen.
oder halt, was für mich so was von noch unwahrscheinlicher ist als alles andere, was ich mir wünschen würde, wäre das dritte Match in der Serie gegen Ibushi. Steht ja jetzt 1-1. Und dass Ibushi dann seinen Titel kriegt auf der großen Bühne. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Zumindest nicht mit dem Never Openweight Title.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass für Ibushi der Zug langsam abfährt. Weißt du, der hat jetzt so viele wichtige Niederlagen kassiert, dass er so langsam wirklich anfängt, an Momentum auch zu verlieren.
Ja.
Und ich sag halt mal, gerade dieser Never Open Weight Title, der würde sich halt so anbieten, um die Jungs, die im zweiten Glied stehen, ein bisschen zu pushen, damit die auch mal ein bisschen Titelgold gewinnen können. Also explizit Honma, Yoshihashi, Tamatonga, diese Leute halt, ne? Toru Yano. Du
Ja.
könntest solche Leute eben um den Gürtel antreten lassen.
Vielleicht auch mal endlich meinen Karl Anderson Singles-Titel, wo ich ja auch schon eine ganze Weile drauf warte, dass da mal vielleicht was geht.
Naja,
Also.
müssen wir mal abwarten, was bei King of Pro Wrestling passiert. Das ist nämlich jetzt dann
Das wird ganz spannend.
eigentlich fast schon der perfekte Übergang zu Destruction in Kobe. Ich würde sagen, unser Fazit zu beiden Shows machen wir ganz am Schluss, oder Jan?
Ja, machen wir am Schluss.
Gut, machen wir das so.
Denn
Und dann springen wir nämlich dann direkt rüber
ja.
zu unseren Kollegen in Kobe.
In der Kobe-Welthalle. Diesmal sogar vor 6000 Zuschauern. Am 27. hat das stattgefunden. Und der Opener, der japanische Nachwuchs gegen den ausländischen Nachwuchs. Shota Tanaka und Yohei Komatsu können David Finn und Jay White besiegen in 5 Minuten. Leider am Ende sehr, sehr eindeutig.
Ganz großer Kritikpunkt an dem Match. Viel zu kurz.
Ja.
Allerdings fand ich das Ende sehr, sehr nett gemacht, dass sowohl Tanaka als auch Komatsu jeweils einen von den Gegnern in einem Submission Hold drin hatten, in einem Boston Crab. Finlay schafft sogar noch in Style, aber White tappt. Ja. War schön, habe ich mich tatsächlich noch mit am fast schon behaupten, am zweitmeisten gefreut, ehrlich gesagt. Aber dafür war es halt dann letztendlich doch etwas knackig.
Ja, manchmal ist kurz auch okay, aber hier, was zu kurz ist, halt zu kurz.
Genau. Nächstes Match, Six-Man Tag Team Match, Yushin Thunder Liger, Tiger Mask, also die beiden potenziell nächsten NWA Junior Heavyweight Title Gegner und Yuji Nagata zusammen gegen Captain New Japan, Manabu Nakanishi und Juice Robinson. Der nicht ganz so häufige New Japan Gucker wird sich jetzt fragen, wer zum Geier ist Juice Robinson? Das ist der ehemalige CJ Parker.
Ja.
Der
Lange
ist
nicht
jetzt,
gesehen, aber direkt auf den ersten Blick erkannt.
ja, bei den Haaren kein Wunder.
Das ist nicht schwierig. Da fällt er in Japan noch mehr auf wie Butterhund.
So. Finde ich sehr überraschend, weil er ja nach seinem Abgang von der WWE angeblich direkt seine Karriere beendet hat oder mehr oder weniger Zeit danach die Karriere beendet hat.
Das war wohl nicht ganz richtig übersetzt oder wiedergegeben. Aber das hatte ich auch schon mal in einer der Chaka-Ausgaben, als das dann bekannt geworden ist. Da ging es wirklich nur darum, dass CJ Parker sozusagen CJ Parker weg und halt jetzt nicht mehr CJ Parker.
Gut.
Das war im Endeffekt das und seitdem ist er auch öfters, ich meine sogar, eigentlich sogar noch als CJ Parker sogar independent, sag ich mal, bei der einen oder anderen Show noch dabei gewesen. Also von daher,
Ja, ich habe ein paar Mal gelesen, dass er als CJP aufgetreten ist.
ja.
Und jetzt ist er halt Juice Robinson und ganz offensichtlich ein Young Boy. Kann ihm aber absolut nichts schaden. Er war jetzt ein paar Jahre eben bei FCW, NXT. In der Schiene hat ein bisschen Entertainment gelernt. Wenn er jetzt bei New Japan noch ein bisschen das Wrestling lernt, jo, warum denn nicht?
Ja, definitiv.
Jo.
Das kann nur positiv für ihn sein.
Und in seiner Rolle als Young Boy, die er jetzt offensichtlich hat, hat er auch genau das gemacht, was die Young Boys machen. Er hat hier den Pin eingesteckt gegen Yuji Nagata. Captain New Japan hat mal nicht ein Match verloren. Da hat er sich bestimmt auch ein
Hey.
bisschen gefreut. Ja, und das war es im Endeffekt auch schon.
Ja.
Also nichts Atemberaubendes.
Ja. Auch nicht so atemberaubend. Wann das nächste Eight-Man-Tag-Match? Chaos in Besetzung von Roppongi Vice, Ishii und Hashi. Ishii und Hashi wäre vom Namen her auch ein schönes Team. Konnten sich gegen Makabe, Honma, Mascara Dorada und Captain Arsch, Ryusuke Taguchi. Ja, Mr. Ice Guts schon. Und wenn man schon Captain New Japan hat, kann man auch Captain Arsch haben. Captain Ass. Das wäre eigentlich auch schön. Captain New Japan und Captain Ass.
Sehr
Ach,
schön.
naja, egal. Naja, wobei die Japaner verstehen uns sowieso nicht von daher ist, egal, was ich sage. Naja. Nicht, dass die noch auf Ideen kommen. Ja. War auch so da. Und ja.
Ja, man macht halt
Ishii
direkt,
und
man macht halt direkt Nägel mit Köpfen und packt halt direkt Ishii und Makabe mal wieder gegeneinander.
ja.
Ja, hält halt Honma auch noch mit drin im Spiel. Ja, kann man machen.
Kann man machen,
Ja,
aber
tat keinem weh, war kurz und knackig, war okay. Auch okay, allerdings sehr bizarr von der Zusammensetzung her. Matt Sydal und Tenkoichi, das müssen sie sich auf der Zunge zergehen lassen, ja. Gegen den Bullet Club in Form von Doc Gallows, Karl Anderson und Kenny Omega, also die drei Champions.
ja. Und Omega durfte das Ding auch noch verlieren.
Natürlich. Man muss ja das Titelmatch aufbauen.
Ja,
Also hier
das.
am Vortag sozusagen noch Champion geworden und dann direkt die erste Niederlage einkassiert. Man
Ja.
könnte meinen, wir sind bei der WWE.
Naja, dafür müsste Omega aber World Champion sein. Ja. War durchaus okay. Am Ende darf halt Seidel, sag ich mal, so ein bisschen seine Highspots auch zeigen. Die hier fand ich auch schon besser ankamen.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man wirklich sehr krass drauf geachtet hat, die Junior Heavyweights nicht gegen die Heavyweights antreten zu lassen und umgekehrt. Also sozusagen wie bei einem Mixed Tag Team Match, wenn Seidel sich eingetaggt hat, ist auch mehr oder weniger sofort der Tag erfolgt zu Kenny Omega und umgekehrt. Und wenn die schweren Jungs sich draußen gekloppt haben, haben die Leichtgewichte dann innen ein bisschen Spotlight bekommen und umgekehrt. Da wäre es halt mal schick gewesen, was im Matt Sydal gegen einen Doc Gallows oder gerade gegen einen Karl Anderson zeigen kann. Einfach mal, um diesen Styles Clash ein bisschen zu sehen. Ich finde, die witzigste Aktion war der Triple Splash vom Bullet Club, als Kenny Omega Doc Gallows auf die Schultern genommen hat, also Huckepack genommen hat, und Karl Anderson auch noch hinten drauf. Und dann haben sie, was, Kojima?
Ich hätte jetzt sogar gesagt, Seidel, aber ich bin
Also
jetzt auch nicht
es muss
sicher.
Seidel gewesen sein, weil ja mehr oder weniger Omega der Ausführende war. Und das, sonst würde ich mir ja selber widersprechen. Aber hier, der Triple Bullet Club Splash
Ja.
sah witzig aus. Vor allem, weil eben das Gleichgewicht die beiden Heavyweights trägt.
Ja, vor allem, wie halt dann der dritte Mann hinten drauf noch springt.
Ja,
Das
wie Anderson Anlauf nimmt. Ich will auch noch mit.
War irgendwo irgendeine Mischung zwischen bizarr und what the fuck is going on?
Pure
Und
Slapstick.
Kenny Omega hat mir fast noch mehr leid getan als derjenige, der den Splash einstecken musste.
Es wäre zu geil gewesen, wenn er zusammengebrochen wäre vor dem Splash.
Ja, nee, das ist.
Es hat so ein bisschen was von Survivor Series 94, als sich Jerry Lawler bei seinem Mini-König hinten oben auf die Schultern draufgesetzt hat. Oh Mann.
Ach ja,
Hier
Erinnerung.
halt, ja.
Naja.
Mal schauen, ob wir uns an das nächste Match langfristig auch noch erinnern werden. Tetsuya Naito gegen Katsuyori Shibata. Lang, lang haben wir es erwartet. Naito mit leicht neuem Outfit und mit neuer Maske. Hat natürlich wieder ewig gebraucht zum Ringen. Und Ja, Shibata ist ja ein Geduldsmensch, der wartet noch, bis Naito die Maske abnimmt und tritt ihm erst dann ins Gesicht.
Ja, ich glaube, Naito schafft es auch irgendwann noch, die Zeiten des Takers zu überbieten, was den Einzug betrifft. Das
Ja, der,
ist.
ich habe die schlimmsten Befürchtungen für den Tokyo Dome.
Ja, gut, dass die Shows sowieso immer ein bisschen länger gehen.
Naja, aber der Weg ist lang, der Weg ist weit.
Hoffentlich geht seine Musik so lange.
Ach du, die läuft ja sowieso schon eine Dauerschleife. Die hatte
Ja.
ja auch zweimal begonnen, glaube ich.
Ja, das ist, naja, Match war okay, war hart, volles Pfund aufs Maul und Eindruck, ob ich mich jetzt groß noch erinnern werde, in ein paar Wochen, weiß ich nicht. Der ein oder andere am Ring befindende Zuschauer vielleicht schon eher, denn die beiden sind da auch dem einen oder anderen fast auf den Schoß gefallen ab und zu mal. Also, da wäre ich als im Publikum sitzender etwas unruhig geworden bei der einen oder anderen Aktion.
Was ich halt sehr nett finde, gerade wenn du jetzt eben die Okayama-Show im Vorfeld gesehen hast, bislang war ja Shibata immer der Aggressor, der Naito ständig aufs Maul haut, und Naito hat halt alles hingenommen, hat sich hingelegt oder hat sich einen Stuhl geschnappt, hat sich hingesetzt und sagt, ist es alles, gib mir mehr. Und in dem Fall war Naito der Aggressive und hat er fast durchgängig, würde ich fast behaupten, Shibata ordentlich vermöbelt. Ich meine, Shibata hat natürlich seine Akzente zurücksetzen können, seine Nadelstiche. Aber im Endeffekt war Naito sehr dominant in meinen Augen.
Ja.
War aber auch richtig so, weil ja da auch noch was kommen sollte mit Naito. Und demzufolge ist es auch logisch, dass er das Match hier gewinnt. Und sehr smart natürlich in dem Fall mit zwei Tiefschlägen oder Tieftritten. Und im Destino hinterher, also immer noch ein sehr starker Finisher. Und ja, geht mit Momentum raus. Aber Shibata wird nicht geschwächt. Und fand ich sehr gut gemacht.
Vor allem, weil er dann nochmal hinterher rennt und Naito auf der Rampe nochmal umtritt.
Ja, aber ich meine, was muss Naito auch hier mal wieder Kameramann und Young Lions und alles Mögliche attackieren?
Es wäre, eigentlich wärst du so der komplette Clusterfuck geworden, wenn bei dem Sprungkick der Shibata den Kameramann auch gleich nochmal so richtig mit umgesetzt hätte. Und dann wäre alles zu spät gewesen. Weil so wie er da reinspringt, so wirklich so, keine Gefangenen machen, einfach rein und Zerstörung.
Jan, bist du ein Videospieler? Hast du die alten Smackdown und Smackdown vs. Raw Spiele gespielt?
Ja, teilweise.
Da gab es ja immer diese Matchart, wo du in einem bestimmten Zeitraum möglichst viele Gegner weghauen musstest. Slobberknocker hieß es, glaube ich, da.
Vom Namen sagt es mir sogar noch was. Ich kann mich aber kaum dran erinnern.
Ich habe gerade die brillante Idee, wir könnten ein Slobberknocker-Match mit dir Stipulation eben machen zwischen Naito und Minoru Suzuki, wer in 10 Minuten mehr Young Lions verprügeln kann.
Ach, schön.
Oder
Ich hoffe,
Unbeteiligte oder
ja.
Refs oder keine Ahnung.
Denn Young Lions könnte schnell dann knapp werden mit Leuten.
Ach, die reihen sich einfach wieder auf.
Ach so.
Die bekommen ein bisschen Zaubertrank und gut.
Stellen sich dann wieder hinten an.
Einfach nochmal Schelle abholen.
Ach, und dann am besten schönen Bud Spencer Musik.
Wieder Trucker. Beste
Ja.
Euro-Wrestling-Promo aller Zeiten.
Ach, schön. Ja, das hätte, glaube ich, was.
Ja. Wie kommen wir jetzt von Bud Spencer wieder zurück zu Tetsuya Naito?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir es mal ganz rund. So wie das geendet hat, ist der Kreis noch nicht geschlossen. Oder er beginnt von vorne oder irgendwo mittendrin.
Also
Auf jeden Fall, der Kreis geht weiter.
da muss es weitergehen.
Ja.
Und das einzige Problem, was ich sehe, ist die Frage, wann es da weitergeht. weil ja jetzt für Power Struggle, King of Pro Wrestling,
King
ich bin
of
jetzt,
Pro Wrestling.
das nächste Naito-Match ja schon feststeht und es ist nicht gegen Shibata. Und da kommen wir gleich noch drauf.
Ja.
Die einzige Alternative wäre, wie gesagt, pack Shibata in, zusammen mit ja, am besten Goto wieder als Mayu-Tag in die Tag League. Hau Naito mit rein, mit einem von den, von Los Ingobernables und lass sie da nochmal weiter kloppen. Und dann baue das Ganze als Tag-Match auf für Wrestle Kingdom vielleicht.
Ist wahrscheinlich, dann hätte wenigstens Goto auch was Vernünftiges zu tun.
Genau.
Ja, so, also, das ist schon mal so ein kleines Fazit so mittendrin. Goto ist für mich das ärmste Schwein.
Da kommt ja auch gleich noch was.
Ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Vorher haben wir noch so ein kleines Six-Man-Tag-Match. Chaos gegen Bullet Club. Besetzungstechnisch Okada, Sakuraba und Toru Yano gegen Styles, Tamatonga und Cody Hall. Oh, war ein feines Match, wie ich fand.
Ich finde, die Sequenzen zwischen Yano und Tamatonga immer sehr unterhaltsam.
Ja.
Und wie gesagt, habe ich beim, ich glaube beim G1 Final Podcast ja auch schon angedeutet, ich finde Sakuraba aktuell sehr unterhaltsam, sehr gut. Und ich habe das Gefühl, er fühlt sich sehr wohl in dem, was er macht. Ich würde gern ein bisschen mehr von Sakuraba und AJ sehen, ganz ehrlich. Ich hoffe einfach mal, dass AJ nicht den Titel gewinnt gegen Okada.
Wird er auch nicht. Weil es. Ja, gut, bei New Japan darf man nie, nie sagen.
ja.
Das ja, aber wenn AJ den Titel gewinnt, dann gewinnt auch Naito gegen Tanahashi und dann haben wir als Main Event AJ gegen gegen Naito bei Wrestle Kingdom.
Genau.
Aber ich sehe ja ganz, ganz stark AJ zum Ende des Jahres mit dem Ring of Honor Titel. Und da gibt es ja auch die Gerüchte, dass das bei New Japan Wrestle Kingdom 10 auch mit verteidigt wird. Und daher habt ihr keine Ahnung, gegen wen es denn dagegen könnte, aber daher glaube ich noch weniger daran, dass er da Okada jetzt gefährlich wird.
Also so sehr ich AJ den Titel gönnen würde, finde ich es wichtiger, aktuell ein bisschen Konstanz reinzubringen.
Also, wenn nicht das mit Ring of Honor wäre, würde ich sagen, wäre auch gegen Nakamura um den IC-Titel, was ich denn ganz gerne sehen würde. Zumindest lieber als alles, was mir sonst so als Option bleibt. Aber naja, da wird wahrscheinlich wieder das gute alte Sprichwort, die Zeit wird zeigen und bis dahin fließt noch eine ganze Menge Tee, den Yangtze, wie auch immer der große Fluss heißt, runter.
Ja, in dem Fall Yang-Tee, sonst irgendwas.
Ja, der grüner Tee den Fluss.
Genau. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match, Red Dragon verteidigen gegen die Time Splitters. Und ich war sehr, sehr angetan von dem Match, weil wir hier mal ein IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match gesehen haben, was nicht wirklich High Flying war, sondern wirklich sich mal ein bisschen auf Mat Wrestling konzentriert hat, nette Kontersequenzen hatte und unheimlich spannend war in meinen Augen.
Also, gerade weil halt jetzt hier Kushida mit bei war, muss ich sagen, habe ich auch sehr, sehr es für sehr wahrscheinlich gehalten, dass jetzt hier einfach die Timesplitters den Titel kriegen. Da Kushida halt am Tag vorher, das ist ja nicht, war ja ein paar Tage vorher, aber bei der Show davor Titel verloren hat, habe ich hier fast gedacht, als ich das Match denn die Ansetzung gesehen habe, ich dachte, okay, dann kriegt er hier vielleicht seinen Titel wieder. Also in dem Fall einen anderen Titel, aber halt einen, den er auch schon mal hatte. Und vor allem auch, weil ich halt im Moment fast nur so drauf warte, dass die, dass Red Dragon die Titel los wird, weil bei Ring of Honor halt es so ein bisschen so aussieht, als ob die halt ein bisschen mehr Singles-Bereich tätig werden könnten. Da ist halt der Tag Team-Titel gut von New Japan, da geht's noch, wenn sie den denn da so mit rumtragen, sag ich mal. Aber wäre halt ohne Tech-Gürtel alles ein bisschen einfacher.
Gut, dann wäre jetzt fast schon die ketzerische Frage an der Stelle. Meinst du, dass es auch ein Faktor war, jetzt bei Extravaganza, Red Dragon nicht mit Einzeltiteln auszustatten, weil sie in Japan gerade so gut ankommen und als Tag Team dort so dominant sind?
Sagen wir es mal so, ich würde es nicht ganz ausschließen, weil halt man von Seiten von Ring of Honor ja auch so ein bisschen halt guckt, dass man mit New Japan gut dasteht und wenn man wirklich die Chance hat, vielleicht den Ring of Honor Titel bei Wrestle Kingdom, sag ich mal, mit verteidigen zu lassen, dann ist halt das Problem der TV-Titel. Den, wo ich ja persönlich auch gesagt hätte, Bobby Fish hätte ich sehr gegönnt. Ist halt vielleicht sogar der Titel, der am ehesten bei den Shows von Ring of Honor verteidigt werden muss. Also auch bei, sag ich mal, so kleineren Shows, Roadshows, ist das halt so, so sind die Singles-Titel halt wichtig, dass die präsent sind. Und wenn halt Red Dragon dann für New Japan im Einsatz ist, ist das halt schwierig. Weshalb es mich jetzt nicht ganz überraschen würde, wenn man irgendwann mal erfahren würde, dass deshalb das Ganze vielleicht auch ein bisschen aufgeschoben wurde. Jetzt vielleicht nicht aufgehoben, aber zumindest aufgeschoben. Also Richtung Final Battle sehe ich oder hoffe ich doch sehr stark, dass irgendwo Bobby Fish da nochmal sein Rückmatch kriegt. Und dass es dann vielleicht klappt, aber wie gesagt, jetzt haben sie noch die Titel, haben sie jetzt immer noch. Aber wie gesagt, es ist viel Spekulation, aber es würde mich jetzt nicht ganz überraschen, wenn halt dadurch, dass sie halt viel in Japan sind, wenn das so ein bisschen mit eine Rolle gespielt hat.
Könnte ich mir nämlich auch durchaus vorstellen. Was mir in dem Match auch besonders aufgefallen ist, Alex Shelley war für meinen Geschmack deutlich aggressiver als in der Vergangenheit, deutlich verbissener. Und du hast bei beiden Teams nicht wirklich eine klare Heel- oder Babyface-Verteilung gehabt. Die haben beide, wenn es sein musste, ein bisschen zu schmutzigen Mitteln gegriffen. Mal so ein bisschen von draußen Beinchen festgehalten oder mal das Knie ausgefahren bei einem Whip-In. Fand ich sehr schick gemacht. Also wenig Schwarz-Weiß, mehr Grauzone. Hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Und dann eben mit Red Dragon, die ja beide sehr MMA-affin sind. Kushida, ehemaliger MMAler. Ist ein Stil, der mir sehr gut gefällt. Also
Ja.
alles in allem finde ich, war das ein sehr, sehr schönes Junior Heavyweight Tag Title Match. Und mal erfrischend anders im Vergleich zu dem, was man eben zwischen Red Dragon und den Young Bucks gerade eben sieht.
Definitiv. Denn die Flippy-Action ist halt, ist mal schön, da mal Abwechslung, mal was anderes zu sehen.
Nach dem Match gibt's die gegenseitige Respektsbekundung. Roppongi-Vice kommen mit raus, schütteln beiden Teams auch die Hände und attackieren beide Teams und erklären sich somit selbst zu Number One Contender. Und damit geht's dann weiter. Red Dragon versus Roppongi-Vice.
Ja, hat man auch irgendwie schon öfters mal gesehen. Ich rechne hier dann auch Roppongi Vice ziemlich hohe Chancen ein, da das Gold mitzunehmen.
Das
Ansonsten wäre das
befürchte
so,
ich fast.
da muss man so nach dem, in Anführungsstrichen, Heel-Turn, es wäre jetzt komisch. Also es würde zwar irgendwie passen bei New Japan, man Team turnt hier erstes Match und die verlieren direkt, aber Es wäre Wrestling-logikmäßig eher seltsam.
Naja, es wäre halt wieder so ein bisschen typisches New Japan Booking, weil ja der Junior Title und auch der Junior Tag Title ein bisschen heiße Kartoffel aktuell sind. Also
Ja.
da ist kein Team oder kein Akteur wirklich lange in der dominanten Rolle. Die Titel wechseln irgendwie sehr regelmäßig. Und
Ist eigentlich immer so, wenn man.
teilweise halt auch einfach nur um des Titelwillens wechseln. Ohne Sinn und Verstand.
Ja. Also so rein vom Gefühl her ist es ja so, dass wenn man eine größere Show hat, auf der man sonst keinen Titelwechsel hat, dann lässt man halt die Tag-Titel wechseln. Und dann passt das auch.
Genau.
Hat man so ein bisschen so die Devise von New Japan gefühlt.
Leider ja. Also ich würde es Red Dragon wünschen, weil ich beide Jungs sehr schätze, dass sie einen längeren Run haben. Auf der anderen Seite, wenn es irgendwie dann ihre weiteren Singles-Karrieren damit blockiert, ist halt die Frage, ob das dann der richtige Weg ist, zu gehen. Aber letztendlich können wir die Entscheidung nicht treffen. Ich meine, es ist halt auch eine finanzielle Entscheidung, ne? In Japan soll man ja den einen oder anderen Yen, Dollar, wie auch immer, gut verdienen.
Ja, das ist sehr, sehr richtig. Naja. Aber wird man sehen, also, wie es da weiterläuft. Aber ja, das Tag Team ist Junior Tag, ist, weiß Gott nicht, der weiß halt letzter Schluss.
Definitiv.
Aber naja. Würde ich mal sagen, kommen wir auch zum nächsten, naja, nicht Titelmatch, aber mein Number One Contender Match kommen. Tanahashi gegen Bad Luck Fale. Tanahashi darf seinen Koffer verteidigen und verteidigt seinen Koffer auch. Erfolgreich. Der
In einem.
Koffer behält den Koffer.
Was ich sehr, sehr cool finde, man hat vor dem Match den Koffer geöffnet und hat gezeigt, da ist tatsächlich ein Vertrag drin. Ja, liebe WWE, merkt euch das. Das fand ich, weißt du, war nur so eine Kleinigkeit, ja, die überhaupt nichts zum Match beiträgt im Endeffekt, ja. Aber Red Shoes Uno macht den Koffer auf, holt eine Mappe raus, zeigt sie Bad Luck Fale, sagt, guck, das ist der Vertrag mit dem Titelmatch, ne? Den kannst du jetzt hier gewinnen. Und Fale nickt und sagt, okay, ich weiß Bescheid. Ja, Kleinigkeit, aber fand ich super genial. Und dann das Match. Fale und Tanahashi klicken in meinen Augen richtig gut.
Ja.
Genauso wie Fale und Nakamura und Fale und Okada schon wirklich gute Matches hatten, haben wir hier auch wieder ein sehr ordentliches Match mit sehr schönen Referenzen an vergangene Matches.
Also der Bad Luck Fale, die immer noch relativ unbezwingbare Waffe von Fale, soll öfters ja auch zum Einsatz kommen, aber wenn man, das ist so mein Gefühl, je öfters Fale gegen einen Gegner antritt und je öfters derjenige dem Bad Luck Fale ausweichen kann, desto leichter fällt es ihm dann auch, dem auszuweichen. Ist so manchmal mein Gefühl. Ja, und ich überlege gerade, beim Climax war es denn der Big Splash, ne?
Da war es
Vom
der Big
Top Rope.
Splash, genau.
Oh, das ist auch so eine Aktion, wo ich denke, Alter, gut, dass da Tanahashi nicht kaputt beigegangen ist. Weil
Den hat er auch wieder
da,
probiert.
ja.
Das sind lauter so Kleinigkeiten, die mir unheimlich Spaß gemacht haben in dem Match. Also gerade, weißt du, bei allem, was wir gerade heute wahrscheinlich über New Japan etwas herziehen und kritisieren, was man sagen muss, ist, dass sie Finisher wirklich gut schützen. Ja, und der Bad Luck Fall ist einfach so ein absoluter Zerstörer-Finisher, genau wie der Styles Clash. Und wenn du den einsteckst, ist das Match auch zu Ende.
Ja.
Und das finde ich unheimlich gut, dass man dann eben dann lieber diesen Bad Luck Fall 3, 4 Mal antäuscht und dann letztendlich nicht bringt, anstatt dass Tanahashi am Schluss aus dem Ding auskickt, weil dann wäre das Geschrei wieder groß gewesen.
Ja, definitiv.
Also mit, weil Tanahashi ist ja auch der Erste, der aus dem Rainmaker ausgekickt ist. Wenn er jetzt auch noch den Bad Luck Fall gekillt hätte, ja, dann, ich sehe das blaue Board schon wieder explodieren.
Ja,
Ja,
da
Mimimi Salt.
wäre der Sturm im Wasserglas wieder groß geworden. Ja, nee, es ist. Denn es ist schon besser, wenn er ihn halt nur kontert, in Anführungsstrichen, als wenn er da ihm ausweichen kann. Naja, halt dem Kammer ausweichen kann, sagen wir es mal so.
Und gerade eben dieses Andeuten von Aktionen, das sind die Fans ja unheimlich darauf konditioniert, dass sie da auch darauf reagieren müssen. Und das hast du dann eben auch gemerkt beim High Fly Flow, den er ange oder bei diesem Big Splash, den er angedeutet hat, da war das Publikum dann schon da. Oder eben auch, wenn er in den Bad Luck Fall ansetzt, da ist das Publikum auch da. Die wissen halt genau, das sind Killer-Moves. Und wenn die ihr Tanahashi frisst, dann ist vorbei.
Ja.
Und insofern finde ich, hat man in dem Match alles ordentlich gelöst, hat Fale wirklich gut dargestellt, hat ihn nicht wirklich geschadet mit der Niederlage und ja, Tanahashi ist weiter auf dem Weg gen Wrestle Kingdom.
Ja,
Ich finde es immer noch
leider.
bizarr, dass er der Herausforderer ist gegen den jüngeren Mann. Aber naja, einen Stolperstein hat er ja noch im Weg. Nämlich den zweiten Mann, der ihn im Climax besiegt hat. Das ist Tetsuya Naito.
Ja, aber ja, sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel. So eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Naito ihn stoppen kann.
Das nicht, aber es wird zumindest nochmal ein ordentliches Match, denke ich. Und ja, im Endeffekt alles andere als Tanahashi gegen Okada bei Wrestle Kingdom wäre jetzt mittlerweile eine Überraschung.
Ja.
Ich hoffe halt einfach, dass Naito aus dem Match gegen Tanahashi irgendwie unbeschadet rauskommt. Also vom Standing her. Ich hoffe, dass Tana den Destino nicht killt.
Ja,
Aber
das wäre begrüßenswert.
da bin ich eigentlich in dem Fall tatsächlich ein bisschen optimistischer als bei anderen Geschichten. Was ich aber auch hier interessant finde, ähnlich wie bei Omega und Seidel, der in Anführungszeichen Champion, also der Kofferträger, callt den Herausforderer heraus. Und Naito macht halt hier den Naito und sagt, ja, gut, machen wir. Tschüss.
Ja, es ist. Es ist. Ja, gut, Tanahashi. Das passt bei ihm durchaus. Also, er ist halt so. Naja, und Naito ist ja auch so: mehr komme ich heute nicht, komme ich morgen.
Weißt
Übermorgen
du,
ist auch gut.
hast du die Chance auf ein Main Event bei der größten Show des Jahres, noch dazu Jubiläumsausgabe? Naja, können wir machen. Ich habe nichts vor in 2 Wochen.
Ja.
Großartiger Mann. Gut, springen wir zum Main Event.
Kommen wir zum Main Event.
Shinsuke Nakamura gegen Hirooki Goto um den Intercontinental Champion. Du hast es gerade schon gespoilert. Shinsuke Nakamura holt sich seinen Titel zurück.
Yay!
Yay. Und ich erinnere mich noch dran, als wir unsere Preview aufgenommen haben zum Climax und wir uns relativ einig waren in dem Punkt, dass wir hoffen, dass Nakamura nicht gegen Goto gewinnt, damit er kein Titelmatch bekommt, damit er irgendwie aus dem IC-Title-Rennen rausgehalten wird. Ja, und jetzt tritt hier das Worst-Case-Szenario in meinen Augen ein. Shinsuke holt sich seinen Gürtel zurück, ist mittlerweile zum fünften Mal Intercontinental Champion seit Einführung des Gürtels vor 4 Jahren. Ja, und Goto ist da, wo er vor einem halben Jahr auch schon war.
Ich würde sogar sagen, noch weiter weg von allem, weil halt außer Tag Team Wiedervereinigung ich für ihn halt im Moment überhaupt gar keinen Platz bei Wrestle Kingdom sehe. Und
Ja.
das ist eigentlich schon ein bisschen traurig,
Ich meine,
finde ich.
das Match selber war richtig gut.
Ja, das Match war 1A,
Ja,
aber.
hat man ja auch wieder schön auf die Vorgängermatches aufgebaut. Schönen Schluss Beaumarchais ins Gesicht zum Sieg. Das Problem, was ich jetzt halt sehe, Goto hat im Climax Okada besiegt. Und Goto hat wahnsinnig starkes Turnier gewrestelt und hat die Aussage rausgehauen, dass er beide Titel vereinigen möchte. Und mit diesem Sieg gegen Okada wäre er eigentlich ein Contender gegen Okada. Aber jetzt mit der Niederlage hier ist das Momentum in meinen Augen komplett eingestürzt.
Vor allem, weil ich auch nicht so hundertprozentig weiß, warum man Nakamura den Titel jetzt hier unbedingt wiedergeben musste. Denn für mich hätte es genug Möglichkeiten gegeben, ihn prominent bei Wrestle Kingdom einzusetzen und trotzdem die Storys, die anscheinend bis, sagen wir es mal so, gerüchteweise geplant sind oder die Sinn machen würden, man trotzdem so hätte durchführen können. Also sagen wir es mal so, Goto als IC-Champion weiterhin wäre kein Problem gewesen, weil mit ihn sehe ich jetzt nicht in einer wichtigen Rolle irgendwo. Von daher, das wäre kein Thema gewesen. Nakamura sollte AJ nicht irgendwas jetzt noch gewinnen bei New Japan, was uns jetzt überraschen würde und dadurch noch irgendwie eine Rolle haben, wäre halt AJ für mich so ein bisschen nach Okada das zweite gewesen, was ich sehr gerne gesehen hätte. Und da wäre es dann sogar egal gewesen, ob denn AJ den IC-Titel, sag ich schon, den Ring of Honor-Titel hätte, weil Nakamura, AJ, Ring of Honor World Champion, Wrestle Kingdom, kein Problem, hätte man bringen können.
Definitiv. Gerade weil Nakamura ja auch schon für Ring of Honor aufgetreten ist und ein Name eben ist in der Liga.
Von daher, das hätte man ohne Probleme machen können. Und hätte jetzt halt Goto einfach bis Wrestle Kingdom und egal, was man mit Nakamura denn vorgehabt hätte bei Wrestle Kingdom, hätte man auch mit Goto, sage ich jetzt einfach mal 1:1 machen können, weil es jetzt eigentlich nicht wirklich einen Gegner gibt, wo ich jetzt sage, dafür macht es Sinn, dass Nakamura den Titel hat,
Ja,
weil
wie gesagt.
Nakamura mit demjenigen eine Geschichte hat, wo es jetzt mehr bringt, wenn es Nakamura ist,
Wie gesagt,
als Goto.
es ist die fünfte Titelregentschaft von ihm in 4 Jahren. Ja,
Vierter, sechster, achter, zehnter, zwölfter. Es
genau.
lässt sich ein Muster erkennen.
Also man könnte fast sagen, dass seit seinem ersten Titelgewinn bis auf kleine Unterbrechungen Nakamura den Gürtel seit Jahren durchgängig hält und entsprechend auch gefühlt gegen alle möglichen Leute gefädet hat. Das heißt, alle möglichen Paarungen sind im Endeffekt schon, naja, zumindest angelutscht, wenn nicht ganz ausgelutscht. Mit Goto hättest du in meinen Augen noch viel mehr interessante Paarungen gehabt, ja. Du hättest Goto jetzt eben das Ding gegen Okada geben können, tatsächlich. Wenn er hier Nakamura besiegt. Goto hatte im Climax verloren gegen Nagata. Kannst du bei einer Show als Übergangs-Main Event bringen. Wär absolut in Ordnung gewesen. Nagata hat hier bei beiden Destruction-Shows Sieger eingefahren. Ja, du könntest Goto, wenn alle Stricke reißen, jederzeit gegen Shibata stellen. Und würdest mit Shibata einen zweiten frischen Mann ins IC-Title-Rennen reinpacken. Ja? Du könntest Goto auch in meinen Augen gegen Ibushi packen, wenn du Ibushi wieder aufbaust, in den IC-Title-Spot. Insofern hättest du mit Goto eigentlich viel mehr Spielraum und viel mehr Varianz. Stattdessen beschließt man bei New Japan, wir nehmen das, was bekannt ist, und wir nehmen Nakamura als Champ. Und ich weiß nicht, was er mit Nakamura als IC-Title-Träger aktuell noch machen möchte. Der nächste Herausforderer wird Karl Anderson sein, der auch ein interessanter Gegner gewesen wäre für Goto, weil Anderson eben auch beide besiegt hat im Climax. Also egal, wer jetzt hier als Champion rausgegangen wäre, hättest du Anderson definitiv als Herausforderer hinstellen können. Warum es jetzt ausgerechnet Nakamura sein muss als Champ, das ist ein ganz, ganz fieser Schlag in die Magengrube für mich. Also ich schaue mir New Japan sehr gerne an, aber was da an Booking-Entscheidungen bei den beiden Destruction-Shows getroffen wurde, ist für mich so krass, dass ich fast schon behaupte zu sagen, das komplette Jahr 2015 ist hinfällig. Du bist bei Wrestle Kingdom 10 genau da, wo du bei Wrestle Kingdom 9 auch schon warst.
Vor allem, wie du es auch aufgezählt hast, egal wer jetzt der Gegner von Nakamura wird, man hat, sag ich mal, dadurch dann zwei, sag ich mal, große Matches. Wenn man Nakamura AJ gehabt hätte, dazu noch das IC-Titel-Match Goto gegen wen auch immer, hätte man auf einmal drei Matches. Wo halt Goto, was halt vom Namen, Goto ist halt eben vom Namen her nochmal ein bisschen kleiner im Zweifel, aber halt durch den IC-Titel nochmal eine gewisse Wertigkeit mehr obendrauf. Und hätte sozusagen relativ einfach noch größeres, wichtigeres Match auf der Card. Aber naja, das ist. Ja, es ist manchmal komisch, was da so entschieden wird. Naja.
Also wie gesagt, wrestlerisch wirklich sehr, sehr schick. Bookingmäßig habe ich mir mehrfach an den Kopf gefasst während dieser beiden Shows. Gut, wollen wir dann mal Faziten oder hast du noch was zu dem Main Event zu sagen?
Eigentlich nicht.
Dann, wie gesagt, sind ja auch, ist heute auch eine etwas kürzere Roundtable. Ist ja auch eher ein sehr, sehr eingeschränkter Roundtable, weil wir nur zu zweit sind. Dann würde ich sagen, faziten wir beide Shows getrennt? Oder macht man eine Gesamtwertung auf Destruction insgesamt? Wie möchtest du es?
Ich würde jetzt fast sagen, Destruction insgesamt.
Gut. Kann ich mitleben.
Und dann fange ich auch mal direkt an und kann sagen, wenn ihr die Shows noch nicht geguckt habt, von Okayama, die nicht random Tag Matches gucken und Kobo könnt ihr auch die ganze Show gucken. Im Zweifel sonst, wenn ihr nicht so viel Zeit verbringen wollt, einfach die random Tag Matches weglassen, dann verpasst ihr nicht so viel. Das
Und
ist
in Zahlen würde es was geben?
Zahl, schwierig. Muss ich mal kurz überlegen. Okayama hätte ich sowas von 6,5 bis 7 gegeben. Kobe würde jetzt schon ein bisschen mehr kriegen. Vielleicht 7,5, wenn ich dem ersten 6,5 gebe und dem 7,5, dann komme ich auf einen Durchschnitt von 7. Mit leichten Tendenzen nach oben, also 7,5.
Gut.
Für Destruction.
Okay, meine Match-Empfehlung von Okayama auf alle Fälle den Opener kurz reingucken und die nicht Multi-Man-Matches kann man sich auch anschauen in meinen Augen. In Kobe würde ich sagen, alles ab Naito gegen Shibata, also die zweite Hälfte der Show mehr oder weniger, kann man sich komplett gut angucken, macht man nichts falsch. Gerade die letzten drei Matches haben die Qualität, die wrestlerische Qualität der Show nochmal unheimlich angezogen. Bis dahin war es solide. Die letzten drei Matches waren richtig gut. Wie gesagt, ein paar Booking-Entscheidungen treffen halt meinen Geschmack jetzt nicht wirklich. Ich hätte für Okayama 6 Punkte gegeben und für Kobe würde ich 7,5 geben. Ich würde mich dann insgesamt beide Shows zusammen auch bei 7,5 einpendeln.
Würde ich sagen, bevor wir beenden, gucken wir mal noch ganz kurz, was bei King of Pro Wrestling passiert.
Gerne.
Die Show ist ja schon am 12. Oktober in der Ryogoku-Kokugan Hall in Tokio.
Kannst du das dreimal schnell nacheinander sagen?
Ryogoku-Kokugan. Nein. Jetzt bin ich. Ach so, Card. Ja. Fangen wir mal an. Haben wir ein Ten-Man-Tag-Match. David Finney, Jay White, Juice Robinson, Shota Tanaka und Yohei Komatsu. Also die komplette junge Leute gerade gegen Yushin Van der Leyva, Kushida, Mascara Dorada, Ryusuke, Taguchi und Tiger Mask. Also die Alternriege plus Kushida. Naja, Dorada weiß ich nicht. Unter Maske sieht man das nicht. Dann haben wir Honma gegen Hashi.
Das wird richtig schick, glaube ich.
Ja, ist so ein bisschen kommt out of nowhere, aber könnte lustig werden.
Deshalb, wenn ich das richtig mitbekomme, auch ein Number One Contender Match auf dem Never Open Way Title, oder?
Ja, das kann sein. Stimmt. Jetzt, wo das steht zwar hier bei der Karte, sage ich mal, nicht so mit bei, aber das kann durchaus sein. Naja, das würde dann wieder unsere These unterstützen. Hey, dann haben wir ein Eight-Man-Tag-Match. Hiroko Goto, ja. Shibata, Ibushi und Captain New Japan. Wer passt nicht in dieses Team? Gegen Yuji Nagata, Manabu, Nakanishi. Erst hauen sie sich, jetzt teamen sie zusammen. Und genauso wie ihre Tag-Team-Partner, nämlich Tenkoji, letztes Jahr noch geteamt, dann ein bisschen gehauen, dann war das wieder vergessen und teamen jetzt wieder. Ja.
Ja,
Warum auch nicht?
es geht auch nichts über eine echte Männerfreundschaft.
Ja.
Haut man sich ab und zu mal auf die Nuss und danach geht's
Ja.
wieder.
Im Alter braucht man das halt auch.
Spoiler, Captain New Japan frisst den Pin.
Sehr wahrscheinlich. Ja. Wer den Pin frisst, ist im IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titelmatch nicht ganz klar. Aber es wird entweder Red Dragon oder einer von Roppongi Vice sein. Ganz kühne Prognose.
Es wird ein Draw.
Am besten noch Time Limit war 30 Minuten.
Jo.
Falls das bei den Junior Tag Team, doch, da müssten es 30 sein,
Es sind
glaube ich.
30, ja.
Dann haben wir den Junior Heavyweight-Titel Kenny Omega gegen Matt Sydal. Da hatten wir ja den Aufbau bei diesen beiden Shows hier. Ich glaube, das wird jetzt schon Matzes Lieblingsmatch werden. Dann haben wir ein Six-Man-Tag-Match Bullet Club in Besetzung von Fale und den Tag-Champions Gallows and Anderson gegen Chaos, Sakuraba, Nakamura und Toru Yano. Also noch mehr Titel, die nicht verteidigt werden bei der Show. Dafür gibt es dann den Never Openweight-Titel-Match, die 35. Ishii gegen Makabe. Ja, naja. Volles Hund aufs Maul, würde ich mal sagen, und irgendwer bleibt am Ende stehen. Vielleicht auch im Number One Contender Match um den Koffer Naito gegen Tanahashi. Wenn Tanahashi Naito nicht aufs Maul gibt, glaube ich, kommt irgendwann einfach Shibata wieder angerannt und kickt Naito um. Hätte auch was.
Der hat mir eigentlich noch gefehlt bei der Herausforderung von Tanahashi.
Ja, wäre aber lustig gewesen. Naito geht und dann kommt Shibata einfach von hinten wieder an ihr Rand und schreit ihr um.
Spring ihm einfach nochmal ins Gesicht.
Ach ja. Ja, und der Main Event, endlich mal Okada mal wieder mit einer Titelverteidigung gegen AJ Styles. Es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn AJ das gewinnt. Also, wenn man jetzt noch von Okada gegen Tanahashi abrückt, es wäre eine mittlere Sensation.
Sehe ich ähnlich. Aber wie wir ja gerade bei Destruction gelernt haben, alles ist möglich.
Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt.
Genau so ist es.
Naja.
Gut.
Gut.
Dann sind wir eigentlich durch. Mal gucken, ob wir zu King of Pro Wrestling auch wieder in dieser Besetzung zusammensitzen.
Oh. Vielleicht
Und
findet sich ja sonst noch wer.
bisschen drüber schnacken. Kommt natürlich auch doch drauf an, ob ihr da draußen Bock habt da drauf oder ob ihr sagt, hier, nö, New Japan interessiert uns überhaupt nicht, lasst mal bleiben. Einfach mal Feedback geben und dann machen wir das, wenn ihr das möchtet. Gut.
Das machen wir.
Dann sind wir soweit durch. Dann kannst du dich jetzt gerne verabschieden, Jan, dann machen wir hier Feierabend.
Ja. Vom Metze gelernt. Kurz halten. Tschö.
Gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen, Jan. Und ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit bei allem, was ihr macht. Bleibt sauber. Wir hören uns. Wanker, wanker.